Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die World Open in Yushan biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Nur noch 4 Spieler sind dabei, die um den Titel kämpfen. Und über einige davon werden wir heute ganz besonders sprechen hier bei Total Clearance. Das sind Joe O'Connor, Ali Carter, Jack Shorty und John Higgins. Und wenn ich sage wir bei Total Clearance, dann heißt das natürlich, wir sprechen mit Kati Hartinger. Moin Kati!
Hallo Christian, du, ich habe jetzt auch mal eingeschaltet und mir die World Open angeguckt und war direkt begeistert vom Snooker, weniger von den ZuschauerInnenzahlen, aber am Tisch habe ich feinstes Snooker gesehen heute.
Du hast dir einen guten Tag ausgesucht. Die ersten Runden waren ja allesamt sehr gut, teilweise auch wirklich sehr hochklassig. Die Achtelfinals gestern waren nicht ganz so berauschend. Aber die Viertelfinals heute, die haben absolut abgeliefert und wir müssen einfach mit einem Match anfangen und das ist das von Joe O'Connor gegen Sean Murphy. Joe O'Connor spielt eine grandiose Turnierwoche, spielt ja eigentlich bisher auch ein sehr grandioses Jahr 2025, ist unfassbar konstant und hat heute mit Sean Murphy einen Spieler aus der Arena geballert, der eigentlich in auch diese Woche und vor allem ja auch im gesamten Jahr schon unfassbar gut in Form war. Das war ein Break-Festival sondergleichen und eine herausragende Leistung von Joe O'Connor.
Wirklich herausragend und das gegen Sean Murphy. Ich muss sagen, ich habe ja nicht so viel mitbekommen bisher, aus beruflichen Gründen diese Woche. Was ich mal mitbekommen habe, ist Runde für Runde Sean Murphy unschlagbar, Sean Murphy King der Woche, Sean Murphy unbesiegbar. Und ich dachte mir schon, ey Alter, ist der schon wieder unbesiegbar? Habe ich jetzt gar keine Lust schon wieder drauf. Mehr Abwechslung im Snooker. Und jetzt heute war offenbar sehr besiegbar, weil Joe O'Connor hat jetzt nicht irgendwie sich da in so einen Entscheidungsframe durchgewürgt und dann hatte er noch ein bisschen Glück und hat dann den Matchball geflugt. Wir kennen es. Nein, nein, nein. Der hat den Sean Murphy aus der Halle gefegt mit einem völlig überzeugenden 5:1. Und jetzt gut, Sean Murphy hat eine 128 gespielt, das war der Frame, den er gewonnen hat, hat also da auch an sein Breakbuilding zumindest mal ansatzweise anknüpfen können, was er die Woche auch schon gezeigt hat. Er war ja wirklich für absolute Highlights verantwortlich diese Woche, das kann man ihm ja nicht absprechen, aber für die Highlights in diesem Match war doch Joe O'Connor verantwortlich. Ich weiß nicht, welches dein Lieblingsbreak war, aber meins war tatsächlich die 132er Total Clearance im 5. Frame. Das war so schön. Also das konntest du dir wirklich einrahmen. Das war wie so ein Spaziergang über eine Sommerwiese und das kann man bei den Temperaturen ja wirklich auch gebrauchen und der Joe O'Connor hat uns da mitgenommen bei diesem Spaziergang und es ging ja schon so auf die Ziellinie in dem Match zu und der muss sich ja irgendwie gedacht haben, da geht jetzt was, hey, ich habe den Sean Murphy voll im Griff, aber das sind ja auch genau die Momente, wo dann die dummen Fehler passieren, ne? Aber nicht bei Joe O'Connor, der spazierte durch diese Total Clearance und dann fiel der Ball und dann fiel jener Ball und dann fiel der nächste Ball, also es war wirklich, da hat es noch so geduftet und es war einfach unbeschreiblich schön, wie er diese Total Clearance gespielt hat. Wie gesagt, ein Sommerspaziergang für uns mitten im Februar, da kann man nur Danke sagen.
Ja, so langsam kann man wirklich nur Danke sagen. Also der Wechsel des Queues, den Joe O'Connor gemacht hat vor dem Shootout im Dezember, der scheint sich wirklich sowas von ausgezahlt zu haben. Seitdem in fantastischer Form, hat er schon in der Championship League wirklich sehr gut gespielt, da ja nur in einem Finale knapp dann mal an Judd Trump gescheitert. Beim German Masters dieses famos gute Match gegen Stephen Maguire abgeliefert. Bei den Welsh Open vor 2 Wochen Kyron Wilson geschlagen in einem Decider. Grandioses Match gespielt dort. Liu Haotian geschlagen unter anderem. Dort dann im Viertelfinale gegen Ali Carter ausgeschieden, der morgen kurioserweise wieder sein Gegner ist. Diese Woche Judd Trump, Sean Murphy. Also das sind unfassbar große Namen, die er auch rausgenommen hat. Also Joe O'Connor, jetzt geht der Titel nur über ihn, oder?
Ja, natürlich, Christian, als absoluter Ehrenvorsitzender des Joe O'Connor Fanclubs international, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht, Joe O'Connor muss man schlagen, um diesen Titel mit nach Hause zu nehmen. ich hoffe, er zieht jetzt einfach mal durch, wobei das hoffe ich bei eigentlich bei zwei anderen Leuten auch noch in diesem Halbfinale. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn der Joe Connor das jetzt einfach zu Ende bringen würde, weil ich meine, die Leistung jetzt eben wieder gegen Sean Murphy, der bräuchte jetzt wirklich mal diesen Titel. Es wäre ihm sehr gegönnt und ich habe jetzt noch folgende Theorie, Christian. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Für mich so ein bisschen das Duo, was ja keins ist, aber irgendwie so Joe O'Connor und Jack Jones, die erinnern mich in der Kombination so ein bisschen an Anthony McGill und David Gilbert von vor, ich weiß nicht, 8 Jahren oder so. So zwei, die sich so aus schon nicht unbekannten, aber eher so mittelprächtigen Regionen der Weltrangliste aufmachen und dann so richtig, ne, hier mal bei den Top 32 klopfen, bei den Top 16 klopfen, die für Aufsehen sorgen, die sich dann auch in der Weltspitze etablieren könnten. Die Frage ist, wie langfristig oder auch nicht. Also irgendwie die beiden, die jetzt hier so natürlich so ein bisschen auf anderen Ebenen und auf andere Art und Weise, aber die jetzt so sich ein bisschen ins Rampenlicht reingespielt haben über die letzten Jahre schon hinweg. Irgendwie erinnern die mich an Anthony McGill und David Gilbert.
Also, das gefällt mir jetzt schon mal in dem Sinne, dass wir dann vielleicht grandiose Halbfinal-Decider bei der Weltmeisterschaft wieder erwarten. Und natürlich, wenn du Jack Jones auch mit reinbringst hier, also wenn Joe O'Connor im April im Finale bei der Weltmeisterschaft steht, dann kaufe ich dir das jetzt schon ab. Also das nehme ich ungesehen.
Super, da haben wir das geklärt. Da haben wir das geklärt und können wirklich nur nochmal sagen, wie schön dieses Match war. Ne? Die 135, ja. Die 100, ne? Das waren die ersten zwei Frames. Sean Murphy noch gar nicht richtig am Tisch eigentlich. Der hat auch nach dem Match getweetet, ja, also da konntest du nichts machen. Also da kannst du dich nur zurücklehnen und dann kannst du nachher gratulieren, ihm alles Gute wünschen. Da hat sich der Joe Connor auch schon wieder für bedankt. Also das ist auch wieder so gute Laune, gute Stimmung, Snooker. Das macht mir Spaß. So, wie war das jetzt im sechsten Frame aber? Im letzten Frame hat tatsächlich Joe Connor doch den Matchball verschossen. Ne? Das war doch dann einer von gefühlt 1,5 Bällen, die er tatsächlich im Match verschossen hat. Aber Sean Murphy hat nichts draus gemacht und so ging dann das Match super souverän an unseren Joe.
Das will ich jetzt nicht hören, irgendwelche verschossenen Matchbälle hier. Nein, die gab's nicht. So, Joe Connor steht im Halbfinale und wird dort treffen auf Ali Carter, gegen den er, wie gesagt, bei den Welsh Open verloren hatte. Also Grund und Chance für eine Revanche. Ali Carter gewann mit 5-4 heute gegen Barry Hawkins. Und da kann man eigentlich sagen, das hat sich Barry Hawkins auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Also eigentlich war er über lange Strecken dieses Matches der stabilere Spieler.
Ja, und dann hat er irgendwie gedacht, er braucht nur 4 Frames, um zu gewinnen, weil dann hat er eigentlich aufgehört, Snooker zu spielen. Herzlichen Glückwunsch, Barry Hawkins, an der Stelle. Eieiei, aber Ali Carter hat eine sehr gute Saison. Das ist jetzt auch eine sehr uninspirierte Feststellung, aber man muss leider mal wieder zu dem Stand kommen. Nein, es gibt ja auch Ali Carter-Fans und die werden sich jetzt freuen. Da wollen wir ja auch nicht unfair sein, aber deswegen sage ich es ja. Ne? Der hat eine gute Saison. Das war jetzt nicht das beste Match gegen Barry Hawkins. Auch nicht eins, was er hätte gewinnen sollen, aber das macht ja nicht am meisten Spaß. Ne? Wenn du denkst, komm, eigentlich sollte der Barry Hawkins gewinnen, sein Name steht auf dem Tisch. Ja. Aber dann machst du eine 60 und eine 59 und irgendwie reicht das dann, um die letzten beiden Frames zu gewinnen gegen Barry Hawkins. Also, Barry, komm schon. Ernsthaft jetzt, meine Güte.
Ja, ist schon mal wieder leider eine bittere Niederlage für Barry Hawkins. Ali Carter also im Halbfinale gegen Joe Connor. Das gibt's dann morgen 12.30 Uhr. Und ich habe vorhin gedacht, wir haben heute wirklich nur die Joe O'Connor Festspiele bei diesen World Open, aber man muss fast im gleichen Namenszug oder in relativ ähnlichen Regionen auch John Higgins mit reinnehmen. Der spielt eine grandiose Saison eigentlich, ist aber immer wieder kurz vorm endgültigen Titelgewinn oder vor den Halbfinals, dann immer wieder Schluss, hat sehr viele bittere Decider ja auch verloren in den letzten Jahren, kann man ja jetzt eigentlich schon sagen. Deswegen war der Sieg gestern gegen Julio Long ja auch so wichtig. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der absolut riesengrößte John Higgins-Fan, aber zum einen, die Leistung heute gegen Pang Yong-Shu war wieder mal grandios und irgendwie klopft der gute John ja dann jetzt doch nochmal an. Also ich würde ihm den Titel tatsächlich sehr gönnen. Wobei ich das auch wieder ein bisschen relativieren muss, wenn er jetzt dann gegen Joe O'Connor im Finale spielt. Aber eins nach dem anderen.
Ja, eins nach dem anderen, genau. Also du kannst auch gerne, ne, deinen Fanclub-Präsidentenposten hier aufrechterhalten. Dann sage ich, John Higgins würde ich wirklich den Sieg gönnen. Ich muss aber sagen, Pang Yong-ju hätte ich es auch gegönnt. Ja, der war leider auch gesundheitlich so angeschlagen. Also normalerweise würden wir jetzt sagen, okay, ha, hast du 0-5 verloren, muss das sein und wo könnte man und so, aber da ging nichts heute. Da kann man wirklich so zusammenfassen, für Pang Yong-ju ging da nichts in dem Match. Und es war eigentlich ein sehr schönes, flüssiges John Higgins-Match. Er hat angefangen mit einer 125 und einer 87, aber dann so zum Mid-Session-Interval hin, das war dann wirklich so wie die halbe Stunde vor der Mittagspause eigentlich, auch im Büro, ja, wo du denkst, also jetzt vergeht die Zeit irgendwie gar nicht mehr. Also da waren dann auch mal echt ein paar Längen drin im Match, wo du die ganze Zeit das Gefühl hattest, eigentlich müsste das gar nicht sein. Ah ja, gut, hier wieder 96, jetzt sind wir wieder am Start. Fand ich sehr, sehr spannend eigentlich von dieser Dynamik, ja. Weil eigentlich überhaupt kein Grund bestanden hätte, dass es sich dann mal so streckenweise ein bisschen zieht. Aber hat es eben doch, da sieht man wieder, wie vielseitig Snooker einfach ist. Und nach der Pause hatte John Higgins nur noch einen einzigen Frame zu gewinnen. Und das hat er natürlich auch gemerkt und hat das möglichst schnell erledigt mit einer 81. Ja, John Higgins, auch jemand, der schon viel über Essen geredet hat diese Woche irgendwie. Ich habe das Gefühl, es werden sehr viele Interviews zum Thema Essen gegeben, genauso wie in Berlin sehr viele Interviews zur Frisur von Karen Wilson gegeben wurden. Man braucht so ein Thema der Woche. Hier ist es Essen. Was hatte John Higgins irgendwie? Hot Pot. Und dann war aber auch am Anfang, hat er Fast Food gegessen, weil er nicht schlafen konnte. Also das sind alles die Sachen, die die Snookerwelt bewegen. Jedenfalls ist er mit 5:0 souverän jetzt im Halbfinale. Und ja, man wird es ihm gönnen, aber seinem Gegner halt auch. Aber was für eine schöne Woche für John Higgins. Was für eine schöne Woche. Das macht wieder Spaß. Und ich weiß nicht, wo sind die Leute, die gesagt haben, John Higgins ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz knapp vor seinem Karriereende? Also ich weiß nicht, ob er die jetzt gehört hat, ob die ihm vielleicht eine Weihnachtskarte geschrieben haben, weil es läuft bei ihm. Es läuft bei ihm.
Ja, die Frage ist, wir reden über seinen Halbfinalgegner natürlich gleich noch, aber die Frage ist natürlich, also zum einen, reicht es diesmal dann auch für die Langstrecke, ne? Fürs Finale, wo er dann doch oft in den letzten Jahren ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, wenn es so Richtung Halbfinale, Finale ging. Hat man ja auch diese Saison wieder gesehen, im Finale der British Open, glaube ich, war es, ne? Gegen Max Selby. Die Frage ist, reicht das? Und was ich mir aber auch vorstellen könnte, weil du Karriereende gerade gesagt hast, ich könnte mir gut vorstellen, wenn John Higgins jetzt wirklich noch einen Titel holt, sei es jetzt bei den World Open oder bei einem anderen Turnier diese Saison, dass er dann auch sagt, hey, ich höre jetzt hier auf der Spitze dann auch nochmal auf mit so einem Top-Moment, ohne dass ich jetzt da irgendwie dann die Rangliste runterfalle. Also ich glaube nicht, dass er so ein Stephen Hendry macht oder so ein Jimmy White, der jetzt da noch lange spielt, obwohl er dann in den unteren Regionen der Rankings ist. Also das kann ich mir bei John Higgins irgendwie nicht vorstellen.
Ja gut, also sind wir dann jetzt für ihn oder nicht für ihn, wenn du sagst, er beendet seine Karriere, wenn er jetzt den Titel holt, das wäre ja furchtbar. Ich meine, der hat ja noch sehr viel dem Snookersport zu geben, ne? Also ja, so eine John Higgins Clearance ist noch nicht langweilig und jetzt ist er doch schon sehr, sehr lange dabei. Ach ja, es bleibt spannend, aber ich finde es eine interessante Theorie, ne? Jetzt nochmal einen Titel mitnehmen, aber dann vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht will er dann doch nochmal Scottish Open nächstes Jahr oder so. Na, man muss ja nichts überstürzen. Ja. Also ich glaube, wir können uns gefahrlos über einen Titel von John Higgins freuen, falls es dazu kommen wird diese Woche. Aber das ist ja das Problem, Christian, jetzt wirklich in den letzten Jahren immer gewesen. Da sitzen wir hier und sagen, ach, John Higgins, unvergleichlich gut Snooker gespielt, alles aus dem Weg geräumt, was für eine Woche. Und dann smurp, irgendwann ist vorbei. Ne? Das kann jederzeit passieren. Der hat einfach eine Ausfallwahrscheinlichkeit jetzt, die wir von ihm die Jahrzehnte davor nicht so gewohnt waren. Deswegen können wir es auch jetzt weiter nicht vorhersagen. Aber wir können hoffen.
Wir können hoffen und erstmal muss er ja auch an seiner Mammutaufgabe fürs Halbfinale vorbei. Dicker Brocken, der da wartet, wenn man ins Draw guckt. Huch, ach nee, doch nicht. Wenn man ins Draw guckt, reibt man sich da verwundert die Augen. Steht da doch Jack Surety. Meine Güte, es ist schon interessant, der kommt diese Woche komplett aus dem Nichts und spielt hier alles in Grund und Boden. Und er hat sich gedacht, ach, weißt du, ein Debüt reicht mir nicht. Viertelfinale, ich leg noch gleich ein zweites Debüt hinterher.
Ja, und zwar im Halbfinale gegen John Higgins. Das ist schon eine Ansage. Also sehr interessant, oder? Zach Jurity in einem Halbfinale. Überhaupt Zach Jurity im Viertelfinale hat es ja noch nie gegeben. Aber dass er jetzt auch noch dann direkt das Halbfinale erreicht. Ich bin ja große Verfechterin der Theorie, du musst dein erstes Viertelfinale nicht gewinnen, du musst dein erstes Halbfinale nicht gewinnen, du musst dein erstes Finale nicht gewinnen. Ein bisschen den Druck rausnehmen aus dem Ganzen hier. Guck dir das erstmal an, hab ein bisschen Spaß. Ja, das hat er gemacht und sein Gegner war halt Tom Ford. Und das Schöne ist, da geht ja immer was gegen Tom Ford, ne? Ich glaube, das kam ihm wirklich zu Pass. Ne? Gute Auslosung in dem Fall für Zach Jurity, weil da hast du eine Chance, so richtig ins Match reinzukommen. Das muss man ihm auch zugute halten, die hat er gar nicht wirklich gebraucht, ja? Weil er hat einfach den ersten Frame begonnen mit einer 133, als würde er jede Woche hier ein Viertelfinale spielen und wir haben es nur alle einfach nicht gemerkt. Ja, ich habe wirklich auch erschreckt dann mal in seine Saisonbilanz geguckt und habe mir gedacht, meine Güte, Zach Jurity, der hier mit einer 133 anfängt, wieso reden wir so selten über den? Hab ich wieder vergessen, dass der in Berlin im Halbfinale war oder so? Nee, war nicht, war wirklich weit von entfernt. Wie von vielen anderen Sachen auch diese Saison. Aber jetzt ist er da und das ist seine Woche. Ich hätte, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht geglaubt, dass Zach Jurity jemals in einem Halbfinale stehen würde, bei irgendeinem Turnier, außer vielleicht dem Shootout. Total krass. Also das ist wirklich, das ist eine echte Überraschung. Das ist nicht nur so eine kleine Überraschung, jemand, der einen langen Aufwärtstrend hatte und jetzt noch den nächsten Schritt gegangen ist. Das ist schon eine Überraschung vom Kaliber. Jack Lesowski holt sich einen Weltranglistentitel, ja? Also das ist schon wirklich eine... Wo ist der eigentlich, Christian? Wo ist der geblieben die Woche? Jedenfalls... Zach Jurity, also wirklich, kommt da rein gegen Tom Ford, fängt mit einer 133 an, zweiter Frame, naja, verdödelt er ein bisschen, geht an Tom Ford, dann kommt dafür schon wieder das nächste Century Break von Zach Jurity. Wer ist der Mann? Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Also es ist wirklich, vielleicht sollte der mal über Essen reden. Er hat über Selbstbewusstsein auch geredet und darüber, dass er jetzt doch mal bitte eins haben könnte. Ja, also... Bitte, bitte und bitte mehr von dem, was er da gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es in ihm steckt. Hat eine 88 gespielt, hat eine 73 gespielt. Was war denn da los? Tom Ford, kann man jetzt nicht sagen, war chancenlos, aber also war halt auf seine Art und Weise wieder mal chancenlos, indem er so bei 30, 32, 33 Punkten dann stehen geblieben ist in den meisten Frames und sein höchstes Break war diese 57, ja. Das ist für Tom Ford nix, damit gewinnt der meistens keinen Blumentopf. Hat dann auch den letzten Frame verloren, indem Zach Jurity eine 70 gespielt hat. Wie cool. Ja. Wie cool, Zach Jurity. Also wirklich, normalerweise sieht man von dem Mann in einer Saison mal so ein paar 70er-Breaks. Ne? Jetzt spielt er hier den Tom Ford in Grund und Boden. Also ich kann wirklich gar nicht genug betonen, wie sehr das aus dem Nichts kam. Und ich sag das nicht, um ihn irgendwie schlecht zu reden, sondern im Gegenteil, sondern weil ich mich extra für ihn freue und weil ich es extra, extra cool finde. Und weil das selbst unter den Überraschungsgeschichten im Snooker nochmal eine besondere ist.
Es ist wirklich was Besonderes und da können wir gleich nochmal, auch wenn er noch einen Schritt vom Finale und natürlich dann auch zwei vom Titel entfernt ist, aber da kann man schon mal vielleicht nochmal an die Statistiker appellieren, wann es das zuletzt gab, dass jemand mit neuer Tourkarte in seinem ersten Jahr auf der Tour dann direkt einen Titel geholt hat, den ersten Ranglistentitel. Und wann gab es das sogar zweimal? Denn mit Lepe Fan haben wir ja schon einen, der das geschafft hat. Und Jack Schulte ist jetzt im Prinzip nur Zweitplatzierter mit neuer Tourkarte und das mit 66.000 Pfund, die er jetzt schon in der Weltrangliste hat, weil ja Lepe Fan eben ein Turnier gewonnen hat. Also das ist schon kurios. Man braucht normalerweise mindestens die 2 Jahre, um sich auch nur ansatzweise in die Nähe der Top 64 zu spielen. Und die machen das einfach mal so mit einer Turnierwoche oder mit zwei im Vorbeigehen.
Ja, ist schon krass. Und ich sag's nochmal einfach, weil als wir Zach Jurity willkommen geheißen haben auf der Tour am Anfang der Saison, ich meine, ich erinnere mich noch gut, dass ich so ein paar Leute aufgezählt habe, die es geschafft haben, sich zu qualifizieren, wo ich auch wirklich skeptisch war, ob die uns als Fans jetzt, ne, rein aus der Fanperspektive, ich freue mich über jeden, der das schafft und für jeden, der das schafft, auf die Tour. Aber so aus Fanperspektive hatte ich den mit Sicherheit auf der Liste der Leute, wo ich sage, okay, was haben die uns Fans eigentlich zu bieten? Ne? Da ist wieder jemand, der so mal ein Match gewinnt und dann auch wieder monatelang keins. Und da, wo liegt eigentlich der Mehrwert darin? Also wenn wir uns jetzt aussuchen könnten, wer die Tourkarte bekommt, außer Flo Nüssle, ne? Wen würden wir nehmen? Würden wir da Zach Surety nehmen? Hätte ich den genommen am Anfang der Saison? Wirklich überhaupt gar nicht. Und jetzt spielt er sich hier so ein Märchen zusammen. Also wirklich ganz große Hochachtung.
Das absolut. Also das gibt es morgen, das Halbfinale um 7 Uhr deutscher Zeit. Zach Surety gegen John Higgins. Und dann 12.30 Uhr Joe O'Connor gegen Ali Carter. Im Prinzip, wenn man so rein auf die Rangliste schaut, in beiden Matches eigentlich relativ klare Kraftverhältnisse. Es gibt einen Favoriten und einen Außenseiter. Aber ehrlicherweise, so wie die Woche läuft, vor allem auch spielerisch bei den vier Spielern, ich wage da keinerlei Prognose.
Ja, ich glaube, besser ist es. Ich finde es spannend, weil das so ein Halbfinal-Setup ist, wo, glaube ich, Ali Carter und John Higgins relativ verbissen von sich erwarten, dass sie jetzt den Titel holen. Und Joe Connor ist so ein bisschen in der Mitte, ne? Der wird, glaube ich, auch ein bisschen genervt sein und jetzt so ein bisschen auf diesen Titel hinfiebern, aber halt vielleicht noch nicht so Ali Carter-Level, möchte man ihm auch wünschen für den Blutdruck. Und dann haben wir noch den Zach Surety, wo es ja kein Mensch weiß, wie es dem jetzt geht. Also das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Der hoffentlich wirklich überhaupt keine Zeit hat, darüber nachzudenken, dass er sich jetzt in einem Halbfinale befindet und dass das irgendwie sein größter Zahltag und überhaupt sein größtes Karriere-Achievement ist. Ja, und vielleicht kommt ihm zugute, Christian, dass das Halbfinale am Freitag ist. Vielleicht denkt er, er ist jetzt erst im Viertelfinale. Das wäre das Beste, was ihm passieren kann. Weil wir sind ja in der interessanten Situation mit diesem Turnier, ist jetzt nicht einmalig, aber trotzdem nicht üblich, dass das Halbfinale am Freitag und das Finale am Samstag gespielt wird, weil wir haben ja keine Zeit, Christian, wir müssen ja direkt zum nächsten Turnier, ne? So schnell kann es halt gehen. Und ich finde das spannend. Ich überlege so ein bisschen, wie ich das aus zuschauenden Sicht finde, dass morgen schon die Halbfinale sind. Also ich glaube, an sich finde ich es cool, dass auch Samstag das Finale ist, weil das durch die Zeitverschiebung, jetzt wenn es ein englisches Turnier wäre, wäre das super, weil dann kann man Sonntag halt ausschlafen nach dem Finale. Aber wir sind ja in China und da wäre es natürlich schön, wenn man von den Halbfinals auch als berufstätige Person mehr sehen könnte. Also ich bin mir so uneins. Wie findest du das eigentlich, dass da Halbfinale jetzt morgen schon ist?
Ja, nicht so gut, wobei mich das Finale tatsächlich mehr stört, dass es am Samstag ist, weil ich Samstag einen enorm busy Tag vor mir habe und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Joe O'Connor da vielleicht spielt gegen John Higgins, ja, dann hätte ich das schon ganz gerne gesehen, aber ja, und ich habe es jetzt auch ehrlicherweise nicht verstanden, weil der Weg von Yushan nach Hongkong ist jetzt ja eigentlich nicht so weit, dass man jetzt sagen muss, wir müssen da Samstag schon alle Zelte abbauen, zumal Hongkong, also der World Grand Prix, ja erst am Dienstag beginnt.
Ja, also meine Spontantheorie wäre, dass da zwei Tage lang einfach Eröffnungsfeiern stattfinden müssen, wenn man das jetzt schon so stimmt. Groß aufzieht. Und dann müssen die Leute vor Ort sein, Christian, da kann man jetzt, können wir denen nicht helfen. Aber ja, ich habe mich...
Und Ding Junhui kriegt ja noch 5 Preise, glaube ich.
Auch. Ja, ganz genau, bevor es Turnier überhaupt begonnen hat. Wo ist der eigentlich, Christian? Ne? Auch mit Jack Lesowski zusammen wahrscheinlich gerade irgendwo unterwegs... ja, also das sind wieder zwei Genies, die es diese Woche wieder nicht geschafft haben ins Halbfinale. Naja, was soll's.
Aber wir haben ja glücklicherweise 4 Spieler, die das geschafft haben. Und wer es ins Finale schafft und wer das dann vor allem gewinnt, das hört ihr dann natürlich auch in den nächsten Tagen hier bei Tote Clemens.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.